Ja, spät noch zu Anfang. Ja, Herr, hab du Dank für die Zeit, die ich in dieser Woche hatte, um diese Predigt vorzubereiten, Herr. Und du hast mir deinen Geist geschenkt. Ja, hast mir das gezeigt, was ich im Wort lesen soll und erklären soll heute Morgen. So lass es uns, ja, Frucht bringen, was wir heute Morgen aus deinem Wort erfahren. Lass es uns eine Warnung sein und lass es uns aber auch eine Auferbauung sein. Denn dein Wort soll uns ja stärken und auferbauen. Hab Dank für alle Zeit, für alle Ausrüstung, die du uns täglich gibst. Auch mir. Amen. Ich bin dem Dr. Fruchtenbaum sehr dankbar, dass er dieses Buch, was uns zur Grundlage liegt im Moment für das Lukas-Evangelium, dass er uns das geschrieben hat. Denn dann erfahren wir ein bisschen mehr über Juden. Wir als Europäer ist das Judentum nicht so ganz bekannt, wenn wir nicht selbst Juden sind. Da gibt es Details, die uns völlig verschlossen sind, die aber aus der Tradition her bei den Juden völlig normal sind. Und in diesem Buch von Dr. Fruchtenbaum erfahren wir mehr über das Judentum. Nicht, dass wir es anwenden müssen oder übernehmen müssen. Denn viele Stellen, die im Judentum uns dort erklärt werden, können uns auch einmal zur Auferbauung dienen, ja, das stimmt, aber auch zur Warnung. Zur Warnung, nicht demselben Gedanken zu verfallen, wie die Juden vielleicht in der Vergangenheit, als Jesus Christus auf dieser Welt wandelte. Wir sind ja im Lukas-Evangelium und da hören wir heute von Johannes dem Täufer, der heute in unserem vorliegenden Text zur Predigt ja dient. Ich lese aus der Schlachterübersetzung, aus Kapitel 3, ab Vers 7 bis zum Vers 20. Und da steht, und das bezieht sich jetzt auf Johannes den Täufer, er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Schlangenbrut, wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragte ihn die Menge und sprach, was sollen wir denn tun? Und er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, der mache es ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute und sprachen, und was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, misshandelt niemand, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihrem Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen und seine Scheune sammeln, in seiner Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Auch mit vielen anderen Ermahnungen verkündigte er dem Volk die frohe Botschaft. Der Vierfürst Herodes aber, da er von ihm getadelt wurde wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, und wegen all des Bösen, was Herodes tat, fügte zu allem noch das hinzu, dass er den Johannes ins Gefängnis warf. Soweit der Text. In dem uns heute vorliegenden Text zur Predigt geht es um das Wirken des Johannes des Täufers. Wenn wir lesen, dass Johannes in der Nähe des Jordans kam, so müssen wir wissen, dass er vorher wahrscheinlich eine Zeit lang in der Wüste war. Auch dort hat er schon gerufen, denn es steht in der Bibel, er ist der Rufer in der Wüste. Jetzt geht er zum Jordan. Das ist nicht mehr Wüstengebiet, sondern das Jordantal ist ein fruchtbares Gebiet, was grün ist durch das Süßwasser, das dort läuft. Und das ist so ein Tal und außerhalb ist eigentlich Wüste und jetzt ist er in diesem Tal etwas oberhalb des Toten Meeres. Und wie gesagt, das ist kein Wüstengebiet, das ist fruchtbar und das ermöglicht auch den Menschen, wie wir es lesen, ermöglicht es den Menschen dort ja hinzugehen. Sie mussten gar nicht in die Wüste gehen. Es war nicht so heiß, es war angenehmes Klima und deshalb hat sich eine gewaltige Zahl von Menschen aufgemacht. Denn wir lesen, und er kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündete eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch des Propheten Jesaja. Lukas 3,3. Nunmehr tritt also Johannes der Täufer öffentlich auf. Er hebt sein Wort, sein gewaltiges Wort. Ein gewaltiger Ruf an das Volk Israel, an das Volk der Juden, die bisher eine solche Dimension des Wortes nicht mehr gehört hatten. Denn wir wissen, dass Gott 400 Jahre geschwiegen hat und mit diesem Volk nicht mehr kommunizierte. Keine Propheten. Keine Erkenntnis von Gott. Und jetzt kommt dieser Rufer in der Wüste, kommt zum Volk in das Jordantal und ruft sie auf zur Buße. In Matthäus 3,5 lesen wir, da steht, da zog zu ihm hinaus Jerusalem, also die Hauptstadt. Und ganz Judäa, also das ganze Gebiet und die ganze Umgegend des Jordan. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Also das ganze Volk macht sich auf, um dieses Wort, was ganz neu war, was sie noch nie gehört hatten, zu hören. Es war was Neues. Eine neue, eine frohe Botschaft. 400 Jahre Schweigen und dann kommt letztendlich der letzte Prophet. Und er kommt unmittelbar vor Jesus Christus. Ja, er kommt sogar zur Zeit von Jesus Christus. Alle Propheten vorher im Alten Testament haben ja hingewiesen auf das, dass Jesus kommen wird, aber keiner wusste, wann er kommt und keiner der Propheten im Alten Testament hat auch Jesus selbst gesehen. Aber hier ist jemand, der den Jesus Christus, den Retter, den Messias ankündigt und ihn später auch trifft. Und das war auch seine Berufung. Das war ihm vorausgesagt, dass er derjenige ist, der den Messias ankündigen soll. Das war seine Aufgabe. Schon bevor er geboren wurde, war diese Sache von Gott beschlossen. Und dieser Johannes, er heißt nicht umsonst der Täufer, der tauft die Menschen im Jordan. Aber dieser Taufe, und das fordert er, muss eine Bußfertigkeit vorausgehen, sonst wird eben nicht getauft. Es muss eine Bußfertigkeit vorausgehen über die Sünde, über die eigene Sünde. Und es muss auch eine Folge haben, nämlich die Abkehr von der Sünde. Also bereuen und weg von der Sünde. Das geht einer Taufe voraus. Matthäus 3,6. Entschuldigung, 3,7. Schließlich noch 6. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Es wurden von ihm getauft, die ihre Sünden bekannten. Nur die hat er getauft. Ein wenig überraschend ist für uns das Lukas-Evangelium. Das Lukas-Evangelium sagt, dass Johannes die Menschen angesprochen hat, Schlangenbrut. Wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Um ein bisschen genauer zu wissen, wen er damit meint, müssen wir ins Matthäus-Evangelium reinschauen. Denn dort ist die Erläuterung eigentlich dieser Textstelle. Und das ist eine Parallelstelle, denn da steht, als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? Also hier ist die Erläuterung, wen er meint. Er meinte die Sadduzäer und er meinte die Pharisäer, die kamen. Und es kam auch sicher ein großes Volk, was einfach nur schauen wollte. Die gar nicht bußfertig waren, die kamen natürlich auch. Auch die waren damit gemeint, mit dieser Otternbrut oder Schlangenbrut, wie er sie nannte. Das erfahren wir aus dem Matthäusevangelium. Also es kamen einfach Schaulustige, Neugierige. Aber es kamen auch die Sadduzäer und es kamen auch die Pharisäer. Und die hatten einen bestimmten Auftrag. Zu den Pharisäern und Sadduzäern finden wir im Alten Testament eigentlich keine Aussage. Sie tauchen wie im Neuen Testament, wie aus dem Nichts auf, sie sind plötzlich da im Neuen Testament. Im Alten Testament sehen wir sie gar nicht. Sie entstehen in der Zeit, in der Gott 400 Jahre geschwiegen hat. Es war eine Entwicklung, die sich im Alten Testament entwickelt hat, vorangegangen ist und plötzlich im Neuen Testament taucht diese Gruppe auf. Sie hat also ihren Ursprung im Alten Testament, wird aber nie genannt und jetzt im Neuen Testament sehen wir, es gibt diese Gruppe. Es gibt die Gruppe der Sadduzäer und es gibt diese Gruppe der Pharisäer. Im Neuen Testament können wir viel über diese beiden Gruppen erfahren. Weniger über ihre Entwicklung, da müssen wir in die Geschichte hineinschauen, aber über ihr Verhalten erfahren wir viel. Über ihr Verhalten, über ihr Reden, über ihr Handeln. Das erfahren wir aus der Schrift. Wie haben diese Menschen funktioniert, Sadduzäer und Pharisäer? Die Pharisäer waren eine Kaste von etwa 6.000 Anhängern. Also eigentlich im Volk Israel eine verhältnismäßig kleine Gruppe, 6.000 Anhänger, mehr waren es nicht. Eine religiöse Kaste, die für sich in Anspruch nahm, die religiöse Führungsrolle im Staate, also im Volk Israel, zu übernehmen. Das nahmen sie für sich in Anspruch. Und dabei setzten sie diese alten traditionellen Überlieferungen aus dem Alten Testament, den schriftlichen Gesetzen des Mose, die er empfangen hatte, die er von Gott empfangen hatte, die setzten sie gleich. Also ihre Wertigkeit beider Dinge war gleich. Und indem sie Regelungen über das Zusammenleben, die Autoritätsverteilungen und die richterlichen Entscheidungen für sich in der Auslegung in Anspruch nahmen, verkamen die eigentlichen Gebote Gottes nur zu einem Beiwerk. Sie waren da, aber die Auslegung und die Gängelung des Volkes, das übernahmen jetzt diese Pharisäer. Mit aller Konsequenz, nämlich dass das Volk unterdrückt wurde, dass neue Vorschriften hinzukamen, die die Juden befolgen sollten. Ja, dass sogar eine Gerichtsbarkeit eingesetzt worden ist, die dazu aufrief, Menschen, die nicht den Pharisäern dienten, letztendlich auch zu töten. Wir wissen das von Stephanus. Alles, was ihnen nicht in den Kram passte, war suspekt. Sie legten das Gesetz Mose falsch aus. Sie benutzten das Gesetz Mose, um es auch falsch auszulegen, damit sie ihren Pfründen genügen konnten. Das war eine Gängelung des Volkes. So hatte Gott die Gesetze nicht gemeint. Und wenn wir erfahren wollen, wie die Gesetze wirklich gemeint sind, dann müssen wir in die Bergpredigt reinschauen. Wo Jesus immer wieder sagt, ihr habt gehört. Das heißt also, das ist das, was schriftlich niedergeschrieben worden ist. Und er kommt dann zu dem Schluss und sagt, ich aber sage euch. Das hören wir immer wieder in der Bergpredigt. Also dieses einmal der Text und dann die Auslegung von Jesus Christus. Und diese Auslegung ist eine ganz andere. Die Auslegung von Jesus Christus in der Bergpredigt über das Gesetz zeigt uns, dass wir dem Gesetz nicht genügen können. Wir können es nicht halten. Kein Mensch von uns kann es halten. Der einzige Mensch, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, war Jesus Christus, der das Gesetz vollumfänglich gehalten hat. Kein anderer Mensch, auch nicht die besten Menschen im Alten Testament. Keiner konnte es halten. Nur Jesus Christus. Und Jesus sagt uns das in der Bergpredigt. Und es dient uns auch dazu, dass wir erkennen, in unserem Leben, wir brauchen jemanden, der für uns eintritt, der das Gesetz gehalten hat. Und das ist Jesus Christus. Denn wir sind nicht in der Lage. Und dazu gibt es auch das Gesetz, dass du die Erkenntnis hast, du schaffst es nicht, Gott zu genügen. Du schaffst es einfach nicht. Unsere Gedanken, unser Handeln, unser Reden sind von Grund auf geprägt durch unseren Egoismus. Das bedeutet nicht, dass wir menschlich vielleicht böse Menschen sind im Sinne der Welt. Aber vor Gott könnten wir nicht bestehen. Bei Menschen kannst du gut angesehen sein, wenn du Gutes tust. Wenn du gute Dinge tust. Wenn du dich einsetzt für Menschen. Und das ist auch gut so. Aber das hat für Gott keine Wirkung, wenn du nicht den Fürsprecher hast, Jesus Christus. Während die Pharisäer zu einem passiven Widerstand gegen die römische Obrigkeit aufriefen und diese auch praktizierten, gelang es den Sadduzäern, das ist diese zweite Gruppe, und zwar nicht ohne Grund, sich mit den Besatzern, nämlich den Römern, zu arrangieren und ihren Vorteil daraus zu ziehen. Und der Vorteil bestand darin, dass die Römer im ersten Jahrhundert nach Christus den hohen Priester bestimmten und sie bestimmten ihn in der Regel aus den Reihen der Sadduzäer. Das war die wesentlich kleinere Gruppe und trotzdem hatten sie das Sagen, weil die Römer das so eingerichtet hatten. So war Hannas, der abgesetzt wurde im Jahre 15, als Quirinius syrischer Statthalter war und von ihm auch abgesetzt wurde, war ein Sadduzäer. Und im Jahre 18 wurde sein Schwiegersohn, hoher Priester, ein Sadduzäer namens Kaiaphas oder Kaiphas, wie wir es wissen. Beide, Hannas und Kaiphas, übten trotzdem, obwohl der eine abgesetzt war, das Amt des hohen Priesters aus. Die Sadduzäer hatten eine ganz komische Weltsicht. Sie unterschied sich absolut von der der Pharisäer. Bei ihnen hatten nur die fünf Bücher Mose Geltung. Nicht aber die mündlichen Überlieferungen, wie das bei den Pharisäern war. Sie glaubten auch nicht an Engel. Sie glaubten nicht an Dämonen. Sie glaubten nicht an Geister. Sie glaubten auch nicht an die Auferstehung des Leibes und sie glaubten auch nicht an ein Leben nach dem Tod. Also eigentlich so griechisch irgendwie bewirkt, römisch-griechisch. Und deshalb verstanden sie sich auch mit den Römern sehr gut. Es machte ihnen nichts aus, dass Israel von Rom besetzt war. Denn sie hatten ja ihre Vorteile. Sie waren in der wesentlichen Zahl der Hohe Rat. Und beide Gruppen, Sadduzäer und Pharisäer, so feindlich sie sich auch gegenüberstanden, denn die konnten sich absolut nicht leiden. In einem waren sie sich einig. Und zwar in der Gegnerschaft zu Johannes dem Täufer und in der Gegnerschaft später zu Jesus Christus. Und diese Feindschaft zu Johannes dem Täufer und auch später zu Jesus Christus erwuchs diesen messianischen Ankündigungen, die Johannes letztendlich am Anfang seines Wirkens getan hat, der auf den Messias hingewiesen hat, der kommen wird, um die Welt zu retten, um Menschen zu retten. Das rief die Aufmerksamkeit der Pharisäer und der Sadduzäer, rief die hervor. Dabei ist zu beobachten, dass die Verhaltensweise beider Gruppen immer gleich ablief. Wenn wir in der Bibel lesen, sehen wir immer so ein rotes Band, wie es vor sich ging. Autorisiert durch den Sanhedrin, das war der Hohe Rat. Der Hohe Rat der Juden bestand aus 71 Männern. Also ausgerüstet und autorisiert durch diesen Hohen Rat wurde zunächst eine Gruppe von Beobachtern ausgesandt, wenn irgendetwas im Land verdächtig war. Diese Männer, die dann ausgesandt wurden, das waren nur Beobachter. Sie haben nur geschaut, gehört und berichtet. Wenn das nicht gefährlich war für den Stand des Hohen Rates, der Sadduzäer und der Pharisäer, wurde es fallen gelassen. Das war nicht so wichtig. Hat es aber ihre Aufmerksamkeit erweckt, indem sie sagen, da entsteht eine Gefahr für uns, dann ging es in die zweite Phase. Und die zweite Phase lag darin, dass man diese Leute, die verdächtig geworden waren, befragt hat. Entweder ist man hingegangen und hat sie befragt, das sehen wir bei Jesus, dass immer wieder Pharisäer und Sadduzäer kommen und Jesus befragen. Oder man hat sie sogar vorgeladen, vor den Hohen Rat und hat sie dort befragt. Das war eine Einschüchterung. Jesus musste sich ja dieser Sache immer stellen. Immer wieder sind Pharisäer und Sadduzäer auf ihn zugekommen und haben ihn versucht zu verführen mit Worten. Und er konnte ihnen nur mit dem Wort entgegnen. Und daran sehen wir, wie mächtig und wie wichtig das Wort Gottes ist. Denn du schlägst Menschen, die dich angreifen, nur mit dem Wort Gottes aus der Kurve. Nur das Wort Gottes hat Bestand, wenn es um geistliche Dinge geht. So konnten sie eigentlich gegenüber Jesus nie Land gewinnen. Er hat sie immer wieder mit seinen Worten geschlagen, indem er immer wieder aus dem Alten Testament auch zitiert hat. Die Entgegnungen Jesu musste sie immer wieder verstummen lassen. Und so war es notwendig, dass am Ende der Zeit von Jesus, als er dem Tod entgegenging, mussten sie falsche Zeugen bringen, die die Anschuldigungen ja falsch Zeugnis ablegen mussten. Und das erst hat zur Verurteilung Jesu geführt oder damit beigetragen. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass auch die Apostel Johannes und Petrus sich vor dem Hohen Rat, also diesem Sanhedrin, verantworten mussten. Das lesen wir in Apostelgeschichte 4. Sie wurden eingeladen, weil sie hatten etwas gesagt, messianisch. die frohe Botschaft verkündet nach dem Tod Jesu, dass der Messias ja Jesus Christus war und dass dieser Messias auch wieder kommen wird. Und das hat diesem Sanhedrin überhaupt nicht gepasst. Deshalb wurden sie eingeladen, aber das Volk hat dieses Wissen um Jesus Christus aufgesogen wie einen Schwamm. Und die Sadduzäer und die Pharisäer waren gewarnt, denn sie hatten auch Angst vor dem Volk. Denn wer bei dem Volk, und das war jetzt nun mal so, gut angesehen war und die Wahrheit sagte, und das war natürlich auch von Gott gesteuert, den griff man nicht so leicht an, sodass es in Apostelgeschichte 4 nur bei einer Verwarnung blieb. Aber Johannes und Petrus haben sich nicht beeindrucken lassen. Sie sind aus dem Sanhedrin rausgegangen und haben das Wort nach wie vor verkündigt, denn das war ihr Auftrag. Die beiden Gruppen, Hohe Sanhedrin, da waren die hohen Priester, in der Regel Sadduzäer, auch die Priester waren in der Regel Sadduzäer, während die Schriftgelehrten die Kaste der Rabbiner eigentlich waren. Beim Erscheinen dieser beiden Gruppen im Jordantal erkennt Johannes der Täufer sofort ihre wahre Absicht. Er weiß, warum sie gekommen sind. Sie sind die Beobachter, die ausgesandt worden sind, um ihn zu beobachten und zu berichten. Und er kennt ihre Gedanken. Er weiß ihre Absicht, ihre böse Absicht. Und wenn wir im Matthäus-Evangelium lesen, da wissen wir, dass sie zur Taufe kamen. Ja, zur Taufe kamen sie, aber nicht, um sich taufen zu lassen, sondern um zu beobachten. Sie kamen zur Taufe, um später darüber zu berichten. Sie hatten auch nicht im Sinn, Buße zu tun, bußfertig zu werden und ihre Sünden zu bekennen. Das war nicht ihre Absicht. Ihre Absicht war, wir schauen, wir gucken, was Johannes der Täufer sagt und wir berichten dem Sanhedrin. Und deshalb spricht er sie so an, Schlangenbrut. Und dann sagt er zu ihnen, wer hat euch denn unterwiesen, den kommenden Zorn zu entfliehen? Dem kommenden Zorn, dem kommenden Zorn Gottes. Johannes konfrontiert sie also mit ihrem Irrglauben. Denn sie sind ja Juden aufgrund ihrer Abstammung von Abraham und darauf berufen sie sich. Sie sagen, wir sind Kinder Abrahams, das reicht aus bei Gott, dass wir Kinder Abrahams sind. Wir sind die Erwählten und deshalb werden wir zu Gott kommen. Und Johannes sagt ihnen, eure Abstammung ist für Gott total unwichtig. Ihr könnt euch gegenüber mir nicht auf eure Abstammung berufen. Sie berufen sich auf die menschliche, auf die leibliche Abstammung von einem Menschen, statt sich auf das Vorbild eines Abraham zu berufen, der an Gott glaubte und gehorsam war. Das wäre das Richtige gewesen. Nicht auf die menschliche Seite Abrahams sich zu berufen, sondern sich zu berufen, was hat Abraham denn getan? Wie ist er Gott gefolgt? Wie gläubig ist er geworden? Wie hat er das gemacht, was Gott ihm gesagt hat? Schlichtweg stellt Johannes der Täufer ihnen sie vor die Frage, wer ist denn eigentlich höher in eurem Ansehen? So können wir es interpretieren. Abraham, der Gott vertraute und gehorchte? Oder Gott selbst, der Glauben und Gehorchen fordert? Wer ist höher? Und Johannes macht auch keinen Hehl daraus, was diejenigen erwartet, die den Weg der Wahrheit verlassen. Vers 9, im Lukas-Evangelium, Kapitel 3. Es ist aber schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Damit waren sie gemeint. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das wird sie erwarten, das sagt er ihnen. Ihr seid diejenigen, die Bäume sind, wo die Axt schon an die Wurzel gelegt ist. Es ist noch nicht so weit, aber es passiert. Hütet euch. Das ist ein Hinweis auf das Endgericht. Das Endgericht, das alle erwartet, wenn Jesus wiederkommt. Und zwar in der Gestalt, ja, des Sohnes Gottes. So wie er unter uns gelebt hat, so erscheint er wieder. Was wird das für ein Tag sein, wenn wir ihn erkennen dürfen? Keiner weiß von uns, wie Jesus aussah. Dann werden wir ihn sehen. Gleichzeitig, neben diesem Hinweis auf das Endgericht am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, ist es aber auch eine weltliche Voraussage. Eine weltliche Voraussage, dass auch den Pharisäern und den Sadduzäern und auch dem Sanhedrin die Macht, die weltliche Macht genommen wird. Und die wurde ihnen genommen. Und zwar im Jahre 70 nach Christus, wo nach einem fünfjährigen Aufstand der Juden gegen die Römer Jerusalem eingenommen wurde, der Tempel vernichtet wurde, in Brand gesteckt, geschleift, die Steine abgebaut, das Volk getötet und in aller Welt zerstreut. Das war dieses weltliche Endgericht, was auch hier mit eine Rolle spielt. Und damit war der Sanhedrin aufgelöst. Es gab kein Volk mehr der Juden. Alles weg. Plötzlich war alles Palästina, Philisterland. Die Juden zerstreut in die ganze Welt. Und erst durch die Gnade Gottes und seine Verheißung, ist es gelungen, im Jahre 1948, am 14. Mai, den Staat Israel wieder zu gründen. Und jetzt sammelt sich das Volk der Juden in Israel seit 1948. Und das macht Gott. Er sammelt sein Volk. Das hat er verheißen und das macht er. Wem also geben wir denn die Ehre? Sind wir so wie die Sadduzäer und die Pharisäer? Wir berufen uns auf unsere Abstammung. Meine Mama hat mich religiös erzogen. Ist es das? Gott hat mir jemand in den Weg gestellt, der mich auf Jesus Christus hingewiesen hat. Ist es das? Ich bin durch Krankheit, Unfall oder Bewahrung zu Gott gekommen. Ist es das? Das mag mit eine Rolle spielen, ja. Das sind die Werkzeuge Gottes. Das sind die Werkzeuge. Aber nicht die Ursache. Unsere Umkehr hin zu Jesus Christus ist dem Willen Gottes unterworfen. Und er rettet, wen er retten will. Und das tut er, indem er Menschen bekannt macht mit Jesus Christus. Ja, vielleicht durch deine religiöse Erziehung, vielleicht durch Krankheit, mit der du konfrontiert wirst, vielleicht durch einen Unfall, vielleicht aber auch durch eine Bewahrung, die du erfahren hast, oder einen Menschen, der dich mit Gott bekannt gemacht hat und dir erzählt hat von Jesus Christus und was er auch für dich getan hat. Vielleicht sind das die Werkzeuge, ja, aber Gott bewirkt es, Gott macht es. Und Gott macht noch mehr. Er bringt dich in Bekanntschaft mit Jesus Christus, der dich retten will. Und er, ja, bringt dir jemand, nämlich die dritte göttliche Person, die plötzlich in dir wirkt und dein Leben total verändert, umwälzt. Das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist befähigt uns als Christen, nachdem wir von Jesus Christus angerührt worden sind, auf diesem Weg weiterzugehen und uns verändern zu lassen, hin zu Jesus Christus. Daher ist auch jeder menschliche Stolz, ich habe mich bekehrt, ist eigentlich eine falsche Ausdrucksweise. Gott hat dich bekehrt. Nicht du hast dich bekehrt. Du wolltest von Gott nichts wissen. Ich wollte von Gott nichts wissen. Absolut nichts. Ich bin 40 Jahre ohne Gott ausgekommen. Und es ging mir gut. Ich hätte ohne die Hilfe von Jesus Christus nie zum Glauben gefunden. Und kein anderer Christ auch nicht. Wem also geben wir die Ehre? Sind wir stolz auf uns? Oder sind wir demütig vor Gott? Wir lesen in 1. Petrus 5,5, da steht ein wunderbares Wort, wenn ich das mal zitieren darf. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Den Hochmütigen, wenn du also stolz bist auf dich, ich habe es getan, den widersteht er. Da ist er der Widersacher. Und dann als nächstes den Demütigen, also die sich demütig unter Gott beugen, aber gibt er Gnade. Denn aus Gnade sind wir errettet, nicht aus Verdiensten. Aus Gnade sind wir gerettet worden. Und mit der Hilfe des Heiligen Geistes will er uns verwandeln, will er uns ändern, will unser Leben ändern, weg von der Sünde hin zu ihm, immer mehr. Das ist ein lebenslanger Prozess. Wenn wir hier in der Bibel lesen, im Lukas-Evangelium, da kommen verschiedene Gruppen, die Fragen stellen an Johannes den Täufer. Das lesen wir in den Versen 10 bis 14. Ich lese das mal nochmal vor. Da fragte ihn die Menge und sprach, was sollen wir denn tun? Und er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, der mache es ebenso. Und es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen. Und die sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Und eine dritte Gruppe kam, das waren die Kriegsleute, die Soldaten. Und die fragten, was können wir tun oder was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, misshandelt niemand. Erhebt keine falschen Anschuldigungen oder Anklage. Und seid zufrieden mit eurem Sold, was ihr bekommt. Brandschatzt also nicht, im übertragenen Sinne. Indem Johannes in Vers 11 eine ganz praktische Antwort gibt, zitiert er eigentlich den Inhalt aus dem ersten und zweiten Gebot, was wir in Matthäus 22 lesen können. Ich lese das mal vor, denn das ist das höchste Gebot. Und da steht Matthäus 22 ab Vers 34. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, also Jesus, versammelten sie sich und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, auch da wieder die Absicht, und sprach, Meister, welches ist das größte oder höchste Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist genauso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt er noch, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz. Das ist so die Grundlage. Die Grundlage für jeden Christen, du sollst erst Gott an erster Stelle lieben und dann sollst du alle Menschen, alle anderen Menschen genauso lieben wie dich selbst. Und dann erfüllst du das ganze Gesetz. Mehr musst du gar nicht tun, denn daraus ergibt sich alles andere. Es ist also ein Ausdruck der Nächstenliebe. Der Nächstenliebe zu unserem Nächsten, nämlich Gott, und der Nächstenliebe zu unserem nächsten Menschen, die uns begegnet, die Gott uns in den Weg stellt. So kommen auch die Zöllner und fragen, was sollen wir denn tun? Und er sagt ihnen, ihr sollt das Gesetz halten. Du sollst nicht stehlen. Das steht im Gesetz. Du sollst nicht stehlen. Ja, wie war es denn bei den Zöllnern? Mit der Toleranz von Rom verdoppelten die Zöllner oftmals die Abgaben und Steuern und Zölle. Das heißt also, die Hälfte ging nach Rom und die andere Hälfte in die eigene Tasche. Deshalb waren sie verhasst beim Volk. Denn das Volk wusste, wir können gegen diese Zöllner nichts unternehmen, sie stehen unter dem Schutz Roms. Wir können nicht rebellieren gegen die Zöllner. Und was sie machen, ist Gesetz. Denn Rom toleriert es. Und so waren die Zöllner verhasst wegen ihrer doppelten Steuern, ihrer doppelten Abgaben, ihrer doppelten Zölle. Und letztendlich ist auch die Toleranz von einer höheren weltlichen Macht für Gott völlig unerheblich. Es ist trotzdem schlecht, auch wenn Rom das gut geheißen hat. Es war vor Gott schlecht. Und deshalb musste Johannes ihnen sagen, ihr müsst euch ändern. Ihr müsst euch ändern. Ihr müsst euer Verhalten ändern. Ihr müsst sagen, nein, wir nehmen nur die Abgaben, die vom Staat her bestimmt sind und nicht das Doppelte, um uns zu bereichern. Dann tut ihr das Richtige. Ihr sollt nicht stehlen. Und ebenso redet er zu den Kriegsleuten, zu den, ja, vielleicht der Polizei, vielleicht den Soldaten. Ihr sollt euren Dienst ordentlich machen, im Sinne eures Soldes. Ihr sollt die Leute nicht ausbeuten, nicht misshandeln, euch nicht bereichern, wenn Krieg ist oder ja, Verhaftungen, indem ihr Sachen euch wegnehmt, die euch gar nicht gehören. Das sollt ihr tun. Dann tut ihr den Willen Gottes. In Vers 15 und 16 sehen wir die totale Verwunderung des Volkes. Denn jetzt glauben sie oder denken und stellen auch die Frage, ist das denn der Messias, der da kommt? Ist das schon der Messias? Da aber das Volk in Erwartung stand, in Erwartung des Messias, der kommt, und alle in ihrem Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin noch nicht mal würdig, ihm die Schuhriemen zu öffnen, also vor ihm niederzuknien und ihm die Schuhe aufzumachen. Noch nicht mal so würdig bin ich. Und derjenige, der da kommt, der ist viel stärker als ich. Denn der tauft nicht mit Wasser, sondern der tauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Mit Heiligem Geist und mit Feuer. Wo sind nun die Gemeinsamkeiten zwischen Johannes dem Täufer und Jesus? Beide handelten auf Anweisung Gottes. Beide handelten auf Anweisung Gottes. Sowohl Johannes als auch Jesus. Beide riefen zur Buße auf. Zur Umkehr. Wir alle kennen die Worte Jesu. Als er zu der Sünderin, zur Ehebrecherin sagte, geh hin und sündige nicht mehr. Geh hin und sündige nicht mehr. Abkehr von der Sünde. Du hast gesündigt, ja. Es tut dir leid. Du hast es vor Gott gebracht. Und jetzt tu es nicht doch gleich wieder. Und Johannes sagt im Grunde das Gleiche, indem er in Vers 8 sagt, geht hin und bringt gute Früchte. Gute Früchte bestehen vor Gott, nicht schlechte Früchte. Und diese guten Früchte beginnen mit der Buße und anschließend mit der Abkehr von der Sünde. Das sind gute Früchte. Und daraus entsteht alles andere. Die Taufe des Johannes geschah mit Wasser. Es war ein symbolischer Akt. Deshalb musste Johannes darauf bestehen, dass vorher eine Bußfertigkeit zu sehen war. Er konnte nicht alles kontrollieren, wie die Menschen wieder weggegangen sind vom Jordan. Das weiß ich auch. Aber es war zumindest der Aufruf. Ihr müsst Buße tun und ihr müsst euch von eurer Sünde abkehren. Dann werde ich euch taufen und zwar mit Wasser des Jordan. Und für uns, wenn wir hier in der Gemeinde jemanden taufen, ist das auch ein symbolischer Akt. Wir hatten das ja vor kurzem. Es ist ein Symbol vor der Welt. Da hat jemand sein Leben übergeben an Jesus Christus, hat Buße getan, hat die Einsicht seiner Sünde und möchte die Sünde in der Zukunft nicht mehr tun. Ob ihm das gelingt? Nein, nein, es wird ihm nicht gelingen. Aber mit Gottes Gnade kann er immer wieder zurückkehren, Buße tun und dann erneuert Gott sein Versprechen, du bist gerettet für alle Zeit. Ich vergebe dir. Aber die Buße muss stattfinden. Abkehr von der Sünde. Das muss dein Willen werden. Also der Akt der Taufe im Jordan war ein symbolischer Akt. Abkehr von der Sünde kann nur einer schenken, nämlich Jesus Christus, Gott selbst. Denn er hat die Berechtigung und auch die Macht dazu. Nur er hat die Berechtigung und die Macht. Ist uns das klar? Du kannst dich von deiner Sünde nicht befreien. Gott muss dich von deiner Sünde befreien. Und das bezeugt Johannes, indem er den benennt, der nach ihm kommt und der wesentlich größer und höher ist als er selbst und der mit dem Heiligen Geist tauft. Das mit dem Heiligen Geist taufen bedeutet eine Wesensveränderung weg von der Welt hin zu Gott. Die Stelle bezüglich der Taufe mit Feuer, er tauft mit Heiligen Geist und mit Feuer, steht ja in den Worten, die wird von uns manchmal missverständlich verstanden. Indem wir das in Zusammenhang, das Feuer, in Zusammenhang bringen mit Pfingsten, wo diese Feuerzungen sich auf die Jünger legen und der Heilige Geist auf sie kommt. Das ist damit nicht gemeint. Es hat mit Pfingsten, dieses Taufen mit Feuer hat mit Pfingsten nichts zu tun. Und das erfahren wir in Vers 17. Da steht, er hat die Worfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Die Taufe mit dem Heiligen Geist bedeutet, dass du nicht ins Gericht kommst. Wenn du mit dem Heiligen Geist getauft bist, dann bist du gerettet. Dann hast du ein verändertes, gottgefälliges Wesen. Dann entgehst du dem Endgericht. Du bist versiegelt. Abgeschlossener Raum, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Da tritt nichts mehr nach innen. Ja, wir sündigen nach wie vor, aber ich habe gesagt, Bußfertigkeit und Vergebung der Sünden nach wie vor. Rettung mit dem in mir Leben des Heiligen Geistes. So dürfen wir wissen, dass jeder Mensch, der hier auf der Erde ist, die eine oder die andere Taufe erfährt. Entweder du erfährst die Taufe mit dem Heiligen Geist und die geschieht zu Lebzeiten, zu deiner irdischen Lebzeit. Da wird der Heilige Geist tätig. Wenn du gestorben bist, nicht mehr. Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Entweder du bist mit dem Heiligen Geist, also zu Lebzeiten getauft worden, weil Gott dich erhört hat, dich berufen hat, dich rausgeholt hat aus der Welt, oder du musst das erwarten, was die Feuertaufe ist und die entsteht oder geschieht am Ende der Zeit. Zu Lebzeiten erfährst du sie nicht. Es kann dir ein Leben lang gut gehen. Toll, tolles Leben. Aber wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird diese Feuertaufe wirksam. Dann wird die Spreu vom Weizen getrennt. Dann heißt es, hast du den Heiligen Geist? Warst du mit Gott verbunden? Hat er dich gerettet? Hast du Jesus Christus angenommen und ihn zu deinem Retter gemacht? Hast du das? Oder bist du in der Welt geblieben? Hast das getan, was dir gut tut? Egoistisch, stolz, nicht demütig, nicht bußfertig, sündig. Dann kommt die Taufe mit dem Feuer. Und diese Taufe mit dem Feuer bedeutet, dass alle Menschen, die nicht mit dem Heiligen Geist getauft sind, letztendlich in das Feuer gehen. Wir reden oft von Hölle und heutzutage wird die Hölle nicht mehr so groß genannt in den Kirchen. Aber verlasst euch drauf, es gibt sie. Es gibt sie. Und sie hat vielleicht nichts mit Feuer zu tun. Feuer ist nur das Symbol, dass es dort wehtut. Dass es wehtut und brennt wie Feuer. Und jeder, der sich mal verbrannt hat, und selbst wenn es nur eine kleine Brandwunde ist, weiß, wie das wehtut. Wenn jetzt dein ganzer Körper brennt, was ist das? So ist es in der Hölle. Abgeschiedenheit von Gott. Da gibt es keinen Gott mehr. Da kennst du keinen Gott mehr. Da bist du verloren. Und zwar in einem unauslöschlichen, ewigen Feuer. Da gibt es auch keine Zeit mehr. So wie es im Himmel keine Zeit mehr gibt, gibt es auch in der Hölle keine Zeit mehr. Zeit sind unsere Dimensionen. Du hast Zeit, 80 Jahre, 85 Jahre. Vielleicht 90, die du hier auf der Welt verbringst, du kannst sie zählen. In der Ewigkeit, egal ob Hölle oder Himmel, gibt es keine Zeit. Da ist die Zeit aufgehoben. Da wird der alte Zustand im Paradies wiederhergestellt. Denn Zeit ist immer verbunden mit Tod. Zeit ist immer verbunden mit Tod. Adam vor seinem Sündenfall kannte keine Zeit, denn sie war auf Ewigkeit ausgelegt. Er sollte ewig im Paradies leben. Und erst mit dem Sündenfall hat Gott eine Zeitgrenze gesetzt, nämlich du wirst sterben. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Das ist das, was wir auch ertragen müssen. Wir werden alle sterben. Und dann kommt die Zeit, die in Ewigkeit stattfindet. Und jetzt kannst du für dich entscheiden. Willst du die Ewigkeit im Himmel verbringen? Oder willst du die Ewigkeit in der Hölle verbringen? Abgeschieden von Gott oder bei Gott? Eine Vermischung beider Wege, das gibt es nicht. Du bist entweder mit dem Heiligen Geist getauft oder du bist mit Feuer oder wirst mit Feuer getauft. Es gibt keine Vermischung, keine Grauzone. Und Johannes zeigt uns hier anhand des Beispiels mit dieser Wurfschaufel, wie das vor sich geht. Er benutzt dieses Bild. Da ist jemand auf der Tenne, also auf einem freien Platz, der hat eine große Schaufel und die Ernte wird eingebracht. Und er wirft, das könnt ihr sehen, manchmal in Afrika ist das heute noch so, sie werfen das Getreide hoch, der Wind kommt, das schwere Getreide fällt sofort auf den Boden. Und der Wind weht die Spreu weg und die findet sich irgendwo auf der Tenne und wird dann zusammengekehrt. Der Weizen, das sind die, die gerettet sind. Das ist ein Symbol. Der Weizen sind die, die runterfallen und schwer genug waren für Gott, würdig genug waren für Gott, gerettet zu werden, nämlich in die Tenne gebracht zu werden, in das Reich Gottes. Und die anderen werden weggeweht. Spreu. Und dann werden sie zusammengekehrt und dann wandern sie ins Feuer. Dieses Bild benutzt Johannes der Täufer hier, damit es den Menschen klar wird. So ist also jeder Gläubige an Jesus Christus gläubig gewordene, hineingetauft in Jesus Christus, hineingetauft in eine Gemeinde. So wie auch Paulus uns das in 1. Korinther 12, 13 schreibt, in einem Geist sind wir alle in einem Leib getauft worden, Jesus Christus. Wir alle sind Glieder am Leib Jesu. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Die Gemeinde stellt den Leib dar. Die Gemeinde stellt den Leib Jesu hier auf Erden dar. Die aber, die außerhalb des Leibes sind, die das Wort nicht annehmen, die erfahren eine andere Taufe. In einem unvergänglichen, unauslöschlichen Feuer. In den letzten drei Versen, 18 bis 20, erfahren wir, dass Johannes neben diesen Ermahnungen natürlich auch das Ganze verknüpft mit der frohen Botschaft. Nämlich, Menschen, bekennt euch zu Jesus Christus, der kommen wird. Dann könnt ihr gerettet werden. Das ist die frohe Botschaft, die er nennt. Also, die frohe Botschaft ist immer mit Rettung verbunden. Das setzt er ihnen hier als Aussicht. Denn hier steht auch mit vielen Ermahnungen, natürlich Ermahnungen, ja, verkündigte er dem Volk die frohe Botschaft. Es wird derjenige kommen, der dazu bestimmt ist, euch zu retten. Jesus Christus. Und die Nennung der Sündhaftigkeit bis in die obersten Kreise, wie wir es hier lesen, die hat zu seinem Tod geführt. Hier steht, der Vierfürst Herodes, also Herodes Antipas war das, die hatten ja alle diesen Titel Herodes, und das war dieser Herodes Antipas, aber da er von ihm getadelt wurde, wegen Herodias, das war die Frau des Herodes Philippus. Und dieser Vierfürst, Herodes Antipas, hat dessen Frau einfach genommen. Das heißt also Ehebruch. Und das hat Johannes ja getadelt und hat gesagt, das ist schlecht vor Gott. Und er hat viele andere Dinge genannt, die Herodes Antipas auch getan hat, schlechte Dinge. Und deshalb war er verhasst bei diesem Herodes. Und er hat ihn ins Gefängnis werfen lassen. Hat ihn verhaften lassen. Und letztendlich hat er ihn töten lassen. Eine Bestimmung, die Jesus Christus in gleicher Weise erfahren musste. In gleicher Weise, wie Johannes sein Leben lassen musste. Aber trotzdem keinen Menschen dadurch retten konnte, sondern er war nur der Botschaftsträger. So hat Jesus ebenfalls sein Leben gelassen. Aber mit einer ganz anderen Wirkung. Nämlich, dass du dich berufen kannst, wenn du Jesus Christus nachfolgst, was er für dich getan hat. Dass er dich befreit hat von Sünde. Dir deine Sünden vergibt, wenn du bußfertig bist. Dich ausrüstet mit dem Heiligen Geist, der dein Leben ändert, verwandelt, hin zum Guten, hin zu Gott, weg von der Sündhaftigkeit der Welt. Das ist der Unterschied zwischen beiden. Nur Gott, nur Jesus Christus hat diese Möglichkeit und hält sie für dich bereit. Ein Schicksal also von Jesus Christus, das gleich war mit dem von Johannes, aber mit einer viel, viel größeren Tragweite für uns. Daraus können wir Kraft schöpfen. Wenn du diesen Jesus hast, wenn er dich mit dem Heiligen Geist getauft hat, dann wirst du merken, dass du ein verändertes Leben willst. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Aber es verändert sich. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Und ich bin immer noch sündig. Ich mache immer noch Fehler. Aber mein ganzes Bestreben ist, diesen Weg mit Jesus Christus niemals mehr zu verlassen. Niemals mehr, nie wieder zurück. Und alles andere macht Gott. Alles andere macht Jesus. Ich muss nichts dazu tun. Eine tolle Sache. Und wenn du das weißt, dann bist du in einer Sicherheit, dir kann nichts mehr passieren. Und wir leben ja in einer sicheren Welt in Mitteleuropa. Aber auch Menschen in anderen Ländern, wo Verfolgung ist, die berufen sich auf das Gleiche. Und sie gehen unter Umständen dem Tod entgegen, wenn wir in andere Länder schauen. Und mit der gleichen Art und Weise berufen sie sich auf Jesus Christus. Es kann ihnen nichts Besseres passieren, als zu Jesus Christus zu kommen. Nutzen wir das? Seien wir froh, dass wir in einem freien Land leben, wo Religionsausübung frei ist, wo wir unseren Herrn bekennen können. Das ist ein so großes Privileg und wir wissen nicht, wie die Zeiten kommen. Es kann auch anders kommen. Aber seien wir fest im Glauben an unseren Herrn und es kann uns nichts Besseres passieren, als ihm zu begegnen. Entweder er kommt und nimmt uns, wenn wir lebendig sind, oder er weckt uns auf nach unserem irdischen Tod. Amen. Haben wir noch einen